free audio post-production by Alphonic.com.
So, los geht's in endlich eine neue Folge vom Funkenflug-Podcast. Nach einer langen Sommerpause freue ich mich heute, einen Gast hier zu haben, der mitten ins Herz unseres Alltags denkt. Dr. Nicolas Dierks, Philosoph, Autor und ganz wichtig Experte für digitale Ethik an der Leuphana in Lüneburg. Mit ihm spreche ich heute über das Thema Komplexität und ob wir uns Gewohnheiten in Zeiten des ständigen Wandels überhaupt angewöhnen sollten. Und ganz spannend fand ich seine Aussage, warum uns nicht die Komplexität überfordert und das Problem ist, sondern Komplexität eigentlich die Lösung ist. Herzlich willkommen, Dr. Nicolas Dierks. Wir haben uns im Vorfeld gefragt, sollen wir uns duzen oder siezen? Und wir haben uns für das Du entschieden. Das finde ich sehr schön. Und von daher freue ich mich, dass du heute hier bist. Und vielleicht magst du auch ganz kurz zu dir noch einleitend was sagen, weil deine Bezeichnung ist ja auch schon sehr komplex, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, vielen Dank, Eva. Ich freue mich sehr, auch hier beim Funkenflug dabei zu sein. Ja, ich gehöre zu den Menschen, die immer ein bisschen länger reden müssen, wenn sie gefragt werden, was genau sie denn eigentlich machen, weil es einfach viele verschiedene Dinge sind, ne? Also ich durfte viele Stationen schon in meinem Leben irgendwie durchlaufen. Ich bin natürlich mit Leib und Seele Philosoph und Kulturwissenschaftler und habe mich mit Innovationsthemen beschäftigt, mit Wissenschaftstheorie, mit Sprachphilosophie und derzeit setze ich mich mit Normativitätstheorie auseinander. Also das ist quasi die Erklärung, was man denn tun soll, also wie Menschen, Gemeinschaften und so weiter regeln, was sie tun sollen. So ein bisschen so eine Art erweiterte Ethik. Ja, und ich habe auch schon mal mich im Podcasten versucht, wie du weißt. Ich habe Sachbücher geschrieben, um zu versuchen, allgemeinverständlich auch Philosophie zu vermitteln. Und mache Vorträge und Workshops und berate auch Organisationen und Unternehmen zu digitalethischen Themen vor allen Dingen.
Ja, also ein Riesenthema, gerade digitale Ethik, jetzt gerade, wo es um die künstliche Intelligenz geht, wobei ich mir schon gedacht habe, ob wir nicht statt künstlicher Intelligenz vielleicht komplexe Intelligenz sagen könnten, gerade heute zu unserem Thema. Ich empfinde ja, dass die Welt ja immer komplexer wird und ich frage mich, ist Komplexität jetzt negativ? Also gerade, wenn ich mir mal die Wortbedeutung ansehe, fühlt sich Komplexität für mich positiv an oder negativ? Ich habe so das Gefühl, Komplexität stresst die Menschen gerade. Und ich frage mich, war die Welt nicht eigentlich immer schon so komplex oder kommt sie uns jetzt so vor, weil wir alles digitalisieren und irgendwie alle miteinander verbunden sind?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die Welt war immer schon komplex. Insofern, dass Komplexität ja einfach heißt, dass es viele verschiedene Elemente gibt, die in Wechselwirkung miteinander stehen. Und das trifft ja schon mal auf die natürliche Welt zu. Also man muss sich nur noch mal mit einem Biochemiker oder so unterhalten, dann merkt man sofort, okay, Komplexität haben wir jetzt nicht erfunden. Für uns Menschen ist ein sehr bedeutsamer Teil der Welt natürlich mit sozialen Verhältnissen verbunden. Also unsere Welt sind vor allen Dingen die anderen und wie wir untereinander interagieren. Und klar, inzwischen gibt es mehr Menschen als jemals vorher und wir haben eine Globalisierung und Ausdifferenzierung von Gesellschaften und da passiert so viel gleichzeitig, dass zumindest was menschliche Gesellschaften und so weiter angeht, würde ich sagen, ja, das ist schon komplexer, als es früher war. Es hat vielleicht aber auch ein paar Spezifika, denn auch zum Beispiel Ameisen, die einen Ameisenhaufen bauen, das ist ja auch super komplex. Wir Menschen sind da noch ein bisschen anders gestrickt, weil wir anpassungsfähig sind von unserer Kultur, von unseren Gewohnheiten, von unserem Denkstil und so weiter. Und wir haben auch ein bisschen, man könnte sagen, größere Freiheitsgrade in unseren Entscheidungen gegenüber anderen Spezies. Und das alles führt dazu, dass eben die anderen für uns häufig sehr unabsehbar sind in dem, was sie wollen, was sie vielleicht machen. Und wenn das natürlich sehr viele Menschen sind, dann wird es schon nach ja, ziemlich komplex. Das stimmt schon.
Aber was macht denn das, der Begriff Komplexität mit dir? Also ist das für dich ein, also wenn du diesen Begriff hörst, ich höre den oft in so Sätzen, ah, das ist jetzt zu komplex. Also das ist dann oft so, ah, das ist jetzt so sehr komplex. Wenn mir das jemand im Gespräch sagt, dann habe ich immer schon das Gefühl, dass der mich so ein bisschen abwiegeln will und sagt, das verstehst du nicht oder das können wir eh nicht lösen. Na, also das ist so mein Gefühl, wenn jemand mit diesem Begriff um die Ecke kommt. Mal ganz kurz gesagt, was bedeutet für dich Komplexität und fühlt sich das für dich gut an, wenn du diesen Begriff hörst oder eher negativ oder bist du da ganz neutral?
Also grundsätzlich ist der Begriff für mich eigentlich eher positiv konnotiert. Also bei mir ist es eher so, wenn Dinge so ganz einfach sind, dann finde ich das eher langweilig.
Okay.
Dinge können ja auch sehr kompliziert sein, ohne dass sie komplex sind. Das ist dann für mich eher manchmal ein bisschen nervig, aber kommt natürlich auch drauf an, um was es sich jetzt dabei handelt. Und wenn ich den Eindruck habe, etwas ist komplex, dann gehen bei mir eher so ein bisschen die Lampen an. So, dann fahre ich die Antennen aus und denke so, ah, das ist ja interessant. Wie hängt das denn da alles miteinander zusammen? Also für mich ist es grundsätzlich jetzt erstmal etwas Positives. Natürlich gibt es Bereiche, die mir dann nicht so viel Spaß machen. Wenn ich mich mit der Steuer auseinandersetze, ist das auch hochkomplex. Aber das ist jetzt etwas, was mich persönlich nicht so wahnsinnig in positive Aufregung versetzt.
Okay.
Aber andere Dinge, also KI-Systeme, ich bin ja kein Data Scientist und kein Informatiker und die sind sehr komplex und das finde ich total faszinierend, ne? Oder auch menschliche Gesellschaften und so weiter. Also da Kunst, Musik und so weiter, das ist für mich eher anregend.
Was ich jetzt gerade spannend fand, du hast gerade den Begriff kompliziert nochmal reingebracht. Vielleicht können wir da nochmal kurz gucken, wie würdest du das differenzieren? Komplexität und etwas ist, gibt es Kompliziertheit? Ja, gibt es ein Nomen für kompliziert?
Ja, würde ich schon sagen. Kompliziert ist etwas, wenn man durch einen sehr kleinschrittigen Prozess gehen muss, finde ich, wo man viele einzelne Dinge beachten muss. Aber die Elemente, die da zusammenhängen, die haben nicht unbedingt eine Wechselwirkung.
Mhm.
Ja, also da muss man nicht alles Mögliche gleichzeitig bedenken, sondern es geht einfach darum, dass man sehr kleinschrittig durch einen relativ linearen Weg irgendwie durchgehen muss. So würde ich das vielleicht mal versuchen zu
definieren. Also ich finde auch beim Begriff Komplexität, und das finde ich spannend, besteht ja immer eine Wechselwirkung, wie du gerade gesagt hast. Das heißt, es sind Verbindungen da. Und ich glaube, durch diese Vernetzung, die wir jetzt ja alle möglich machen, über die sozialen Medien, aber auch über KIs, wie zum Beispiel jetzt ChatGPT, da schaffen wir es ja, Fäden zusammenlaufen zu lassen. Oder auch, was ja noch viel stärker im Vordergrund ist, mein Handeln, was ich hier mache, also was ich hier tue, eine Entscheidung, die ich hier treffe, sei es in der Organisation, sei es im Miteinander, die hat ja immer eine Auswirkung, der ich mir vielleicht vor einigen Jahren noch gar nicht so bewusst war. Aber dadurch, dass wir komplexer kommunizieren können, mehr mitbekommen, finde ich, fällt es mir auf in Berichterstattung, dass deutlicher wird, was mein Handeln hier eigentlich auslöst an einer anderen Stelle, die für mich vorher unsichtbar war. Und diese Komplexität, die finde ich, die kann man auch richtig stark eigentlich mit eigener Ethik vielleicht verknüpfen, weil ich glaube, mir das jetzt erst bewusst mache, dass da eine Wechselwirkung besteht. Verstehst du, was ich meine, worauf ich hinaus wollen würde?
Ja, also wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du in etwa, Ethik bedeutet ja, auch an die anderen zu denken, mal so ganz runtergebrochen, also sich zu überlegen, wie beziehe ich die Perspektive und die berechtigten Rechte und Ansprüche und so weiter der anderen ein, wie schade ich nicht, wie ermögliche ich vielleicht Dinge, wie, ne? Und dazu muss ich manchmal verstehen, dass das, was ich tue, auch wenn mir das nicht unmittelbar in der Situation deutlich ist, trotzdem Auswirkungen hat auf die anderen weiter im Prozess sozusagen. Und wie das zusammenwirkt, dafür muss ich ein bestimmtes Komplexitätsverständnis haben. Also ich muss mein Verstehen der Situation und dessen, was darüber hinausgeht, muss einen bestimmten Komplexitätsgrad vielleicht haben. Ne? Wenn ich den nicht habe, dann bin ich gar nicht, dann merke ich gar nicht, okay, wenn ich das so und so mache, dann hat das ja Auswirkungen auf andere, wenn die dann kommen und so weiter. Wenn ich das habe, dann ist das ethisch schon mal gut gesprochen. Das ist aus ethischer Sicht sehr, sehr wichtig, denn es ist etwas, was auf über das unmittelbare Mitgefühl hinausgeht. Mitgefühl ist ja sehr, sehr wichtig. Ja, so eine Haltung, wenn ich jemanden, ein Mensch mir begegnet oder ich sehe den Menschen und ich merke, dem geht so und so und vielleicht ist es etwas, der Mensch ist in Not und ich möchte dann helfen. So, ne? Das gibt sogar andere Spezies machen das ja teilweise.
Ja.
Das ist etwas, was sehr grundlegend bei uns verankert ist und was man auf keinen Fall abschaffen darf. Schwierigkeit ist, dass eben manchmal es Menschen schlecht geht, vielleicht sogar aufgrund meines eigenen Handelns, aber in der Situation erlebe ich das gar nicht.
Mhm.
Und jetzt muss ich, wenn ich jetzt eine größere Komplexität in meinem Verstehen habe und ich sehe die Zusammenhänge und kann das so zusammensetzen, wie es alles zusammenhängt, kann ich auch verstehen, aha, und das ist meine Rolle in diesem Spiel. Und dann sind die anderen eventuell davon betroffen. Und jetzt kann ich das Mitgefühl quasi so komplex in eine Situation hineinfließen lassen, die es ja gar nicht bei mir direkt ist. Vielleicht gibt es auch noch gar nicht. Vielleicht ist das alles nur im Konjunktiv. Aber wir haben halt auch Gefühle im Konjunktiv. Und das kann wieder eine Handlung dann bei uns auslösen, die hoffentlich dann eine ist, die ja gut ist oder zumindest nicht ethisch falsch.
Wenn wir das mal auf Unternehmensebene hochheben, du bist ja auch jemand, der Unternehmen und Organisationen berät, gerade auch so in Prozessen der Veränderung, die wir ja eigentlich ständig haben. Inwieweit begegnet dir das da, dass du auch merkst, dass da das Thema Verantwortung, das du ja auch ganz groß bei dir auf deiner LinkedIn-Seite ganz groß hast, dass du merkst, dass das immer wichtiger wird und dass das auch Thema in Unternehmen ist, diese Ethik, diese Verantwortung für das eigene Handeln über quasi den Prozess im Unternehmen hinaus. Wie begegnet dir das da und was sind da so die größten Stellschrauben, wo du auch unterstützen kannst?
Also das Thema Verantwortung ist in Unternehmen ja auch ein ethisches Thema, aber nicht nur. Es hat auch ganz viel damit zu tun, dass einfach die Menschen in der Organisation effektiv miteinander arbeiten können. Weil viele Organisationen inzwischen und Unternehmen herausgefunden haben, so eine klassische Hierarchie, wo von oben die Anweisungen kommen und die werden dann nach unten durchgereicht und da wird quasi jede Handlung genau reguliert gewissermaßen und kontrolliert. So eine Art von System ist optimiert auf Effizienz und das funktioniert genau so lange, wie entweder die Aufgabe des Unternehmens sich nicht ändert, also wo man sagt, wir wollen ja genau das machen und es ändert sich auch nicht, dann funktioniert das und die Umstände, die dürfen sie auch nicht ändern.
Okay, das ist ja. Merken wir ja, das geht ja nicht. Die ändern sich ja ständig.
Genau. Und deswegen, das glaube ich, haben wir heute alle so ein bisschen vor Augen. Manche reden von VUCA-Welt oder es gibt da ja noch so andere Akronyme, die da bemüht werden. Aber also es wandelt sich, es ist dynamisch, auch die Menschen wandeln sich. Man hat gemerkt, dafür ist eigentlich diese Effizienzstruktur nicht mehr optimal.
Mhm.
Ja, wir müssen eigentlich auf etwas anderes hin optimieren. Und das funktioniert nur mit dem berühmten Begriff der Eigenverantwortung, also dass die Menschen vor Ort in der Situation, die handeln, irgendwie die Fähigkeit und den Mut und auch die Autorität haben müssen, vor Ort zu entscheiden.
Mhm.
Das ist für uns Menschen, glaube ich, etwas ganz Wesentliches, weil mir scheint, das zeigt auch die evolutionäre Anthropologie der letzten Jahrzehnte, dass menschliche Gemeinschaften genau auf so etwas angepasst sind. Auf Unsicherheitsfaktoren in der eigenen Umwelt, wo es nicht mehr sinnvoll ist, dass etwas zum Beispiel genetisch einfach im Verhalten kodiert ist.
Okay.
Sondern da muss vor Ort, da muss der Organismus, wie auch immer, vor Ort einfach entscheiden können. Und da sind Säugetiere zum Beispiel schon weiter als Reptilien und so weiter. Das kann man so ein bisschen auch sich anschauen, wie die Natur diese Entwicklung genommen hat. Und in menschlichen Gemeinschaften haben wir eben diese sozial-normative Ebene, wo wir das miteinander verhandeln können, was uns noch viel schneller in der Anpassung eigentlich macht. Das funktioniert aber nur, wenn vor Ort diejenigen, die da beteiligt und betroffen sind, auch die Mitautorschaft haben. Also wenn das alle mitgestalten und ihr Wissen einfließen lassen und es dann gemeinsam so gestalten, dass es dann für alle gut und gerecht und so weiter ist, weil dann wird so ein dynamisches System auch stabil, weil die Leute gern dabei bleiben und nicht aussteigen und so weiter.
Und da ein konkretes Beispiel, also was man da nennen könnte, um das jetzt so greifbar zu machen, irgendwie aus einem Unternehmen heraus, ja, wo du sagst, da kann man das ganz konkret mal sehen, dass es da irgendwie ganz ineffizient ist?
Ja, also fiktives Beispiel jetzt, nehmen wir mal die Kundenkommunikation. In der Organisation irgendwie die Geschäftsführung überlegt sich, wie wollen wir es machen? Wir haben so viele Beschwerden. Lass uns das mal irgendwie ein bisschen schauen, dass wir uns nochmal klar darüber werden, wie wir mit unseren Kunden kommunizieren wollen. Und dann kommen meinetwegen so Themen wie, wir wollen transparent sein, wir wollen irgendwie menschlich sein und so weiter. Und dann legen die das so fest, also so eine kleine Gruppe für alle anderen. Und dann muss man ja diese Werte in irgendeiner Weise operationalisierbar machen. Das heißt, die Leute am Ende, die dann das Kundengespräch führen, die müssen ja irgendwie wissen, was heißt das denn jetzt? Ich soll transparent sein oder ich wie auch immer.
Ja.
So, und dann wird das sozusagen, also der klassische Weg, jetzt wird das ganz detailliert ausgearbeitet. Wir haben ein 180-seitiges Manual mit den unterschiedlichsten Situationen und dann machen wir Schulungen und so weiter, wo also die dann reden und dann sitzen dahinter direkt immer Supervisoren, die das mithören und mit so Klemmbrettern und auch heute natürlich Tablets und die Compliance-Abteilung kann das sozusagen dann live mitverfolgen und so. Und das scheint mir ineffizient, weil dadurch ja der Aufwand, dieses System überhaupt am Laufen zu halten, wahnsinnig hoch ist und trotzdem immer wieder Situationen auftreten, die nicht im Handbuch stehen.
Also das wäre jetzt für mich kompliziert. Also das wäre nicht komplex, sondern das wäre kompliziert.
Ja.
Und was ist da deine Lösung?
Genau. Und die Lösung ist, wenn man gewissermaßen eine höhere Komplexität zulässt, natürlich nicht einfach so wir lassen die Leine los und jetzt Chaos und Anarchie. Das ist ja nicht die Idee.
Nee,
das ist manchmal die Angst. Ne? Dass wir jetzt es anders machen, dann geben wir die Kontrolle auf und simpel ist es natürlich nicht. Das wäre ein falscher Gegensatz, sondern die Idee ist, dass man mit den Mitarbeitenden, die Kundengespräche führen, gemeinsam erstmal das entwickelt. Ja, was heißt das denn überhaupt so? Und dann muss man durch einen relativ vielschichtigen Prozess natürlich gehen. Alle, die Organisationsentwicklung machen und so weiter, die kennen das. Und letztlich geht es darum, dass die Mitarbeitenden, die dann die Kundengespräche führen, wirklich von der Haltung her verstanden haben, welche Art von Verhältnis man mit den Kunden eigentlich haben möchte.
Also nicht als Wort, sondern wirklich als Gefühl.
Als Gefühl, als man kann sicherlich auch so ein paar Leitsätze haben, jetzt so im Sinne von, das sind so Maximen, nach denen du vorgehst, aber das ist eben kein 180-seitiges Handbuch, sondern eher so vielleicht auch klare Bilder, die einen orientieren. Nicht? Also stell dir vor, das ist jetzt meinetwegen, das ist jetzt deine Oma, mit der du redest oder so. Oder wie würdest du das jetzt erklären und so weiter? Auch ein bisschen Training, wenn jemand zum Beispiel am Telefon vielleicht mal genervt ist oder so, dann eher so Bedürfnisse zu hören und sich jetzt nicht angegriffen zu fühlen und so weiter. Also eher in so eine Haltung zu kommen und Leute zu befähigen, die dann auch verstehen, worum es geht. Und dann können in der Situation die Leute die Verantwortung übernehmen. weil die Verantwortung vorher in der ganzen Art, wie sie im Prozess gestaltet ist, schon geteilt wurde. Deswegen sage ich immer, da braucht es auch ein Stück weit Vertrauen in die Mitarbeitenden von Seiten der Geschäftsführung zum Beispiel. Und dann bedeutet eben Vertrauen zu haben und miteinander aufzubauen, bedeutet dann nicht die Kontrolle zu verlieren, sondern bedeutet die Verantwortung zu teilen. Und dann können die Menschen vor Ort, Fehler werden immer passieren, sonst wäre es ja kein Lernprozess, aber die Menschen vor Ort, die können dann so in ihrer menschlichen Art mit Komplexität und mit Situationen umzugehen, können die einfach viel bessere und viel effizientere dann auch Entscheidungen treffen. Und dann kann man ja gemeinsam über Schwierigkeiten reden. Und neulich hatte ich jemanden, das war so. Und wie hast du das gemacht? Und das viel informeller gestalten mit viel geringerem Aufwand für alle anderen Beteiligten. Weil wenn man es gut macht, man vor Ort quasi eine Interaktion kreieren kann, dann auch so, dass die sich eigentlich gegenseitig kontrollieren, in Anführungsstrichen, aber nicht kontrollieren im Sinne von jetzt kriegst du einen Malus, sondern im Sinne von Austausch und wollten wir das nicht so machen und wie gehst du damit um? Und plötzlich hast du einfach eigenständige Menschen, die dieses Thema aus ihrer Motivation heraus weiterentwickeln. Denn ganz banal gesprochen, so in der täglichen Berufspraxis geht es denen ja auch viel besser und es ist viel angenehmer, wenn sie mit so einer Haltung den Kundinnen und Kunden begegnen können, wenn sich dadurch vielleicht Gespräche auch irgendwie klären und wenn sie in Situationen dann, wo sie merken, aus ihrem menschlichen Impuls, jetzt möchtest du eigentlich das und das tun, weil das wäre jetzt eigentlich das Richtige. Und sofern da jetzt nicht wirklich Dinge gegen sprechen, mache ich da jetzt mal vielleicht irgendwie den kurzen Dienstweg oder wie auch immer.
Also wenn ich das Handbuch aufschlagen und gucken, warten Sie mal, jetzt muss ich mal eben gucken, das hatten wir irgendwo aufgeschrieben, wie verhalte ich mich jetzt? Sondern du beschreibst eigentlich gerade so einen lebenden Organismus, der eigentlich von dieser Komplexität, die wir dann haben, profitiert. Und du sagst ja auch, das ist ja auch den Satz, den ich auch in diesem Interview gerne in den Mittelpunkt stellen wollen würde, Komplexität ist nicht das Problem, Komplexität ist die Lösung. Und die hast du jetzt ja gerade eigentlich richtig gut beschrieben, dass wenn wir uns in der Komplexität einschränken, dass wir uns dann eigentlich Energie rauben, wenn ich das jetzt so kurz zusammenfassen kann.
Ja, kann man so sagen. Also Komplexität soll nicht ein Platzhalter sein für das Schlechte, was wir nicht wollen. Oder so. Den Fehler sollten wir auf keinen Fall machen. Es mag sein, dass in bestimmten Situationen vielleicht für eine bestimmte Person eine Komplexität überfordernd ist und so weiter. Das kann ja vorkommen. Mhm. Aber wir sollten nicht so tun, als sei das jetzt die universale Diagnose. Ne? Zu komplex. Aha, okay. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das eher so als Denkvermeidung irgendwie angeführt wird. Es ist zu komplex, dann brauchen wir ja nicht weiter drüber nachdenken, dann machen wir einfach irgendwie klaren Schnitt und versuchen alles irgendwie zu reduzieren und so. Und das scheint mir häufig nicht die Antwort zu sein. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ich bin überhaupt nicht dagegen, auch mal aufzuräumen. Das ist völlig richtig, klar.
Ja.
Ne, wenn manchmal der Schreibtisch liegt irgendwie voll mit vielen Dingen und man möchte jetzt nicht an jedem einzelnen Ding anfangen und dann ist man nach einer halben Stunde schon völlig entscheidungsmüde, sondern ja, dann ist es mal richtig zu sagen, ich stelle mir hier einen Karton hin und ich nehme alles runter und dann überlege ich mir, was will ich eigentlich tun an diesem Schreibtisch und dann kommen da wirklich nur die absolut notwendigen Dinge hin und dann überlege ich mir vielleicht noch, ich möchte Funktionsbereiche, damit das hier nicht verwirrend wird. So, das ist ja völlig in Ordnung, das so zu machen. Aber die Komplexität der Welt, die ja nun mal da ist, ist für uns ja eigentlich der Möglichkeitsraum, in dem wir uns entfalten können. Na? Und wenn wir uns da das Gefühl haben, wir kommen damit nicht klar, dann liegt das sehr häufig daran, dass wir zu einfache, zu simplifizierende Systeme oder Denkschemata haben und dann leiden wir daran, dass wir damit nicht klarkommen. Wir merken also, weil wir jetzt doch wohl irgendwie verstehen, da ist ein höheres Maß an Komplexität. Jetzt verstehen wir das. Und da aber jetzt nicht zurückzuzucken und zu sagen, oh Gott, also müssen wir jetzt noch weniger, noch reduzierter. Ja, das kann aus meiner Sicht gerade dazu führen, dass wir das Leiden an der Komplexität noch vergrößern.
Ja.
Ja, weil die passt dann immer noch nicht in unsere Schemata rein, auch wenn wir es versuchen, noch einfacher zu machen. Sondern wenn ich sage, Komplexität ist die Lösung, so ein, auf dieser Linie liegt zum Beispiel auch der Soziologe Dirk Becker, der schreibt auch so über diese Arten von Phänomenen, so aus systemtheoretischer Sicht. Manchmal müssen wir einen Schritt in die Komplexität hinein wagen, damit die umfassende Komplexität da besser aufgehoben ist. Ja, und dann haben wir eine bessere Art und Weise, damit umzugehen und uns darauf einzulassen und uns zu einer nächsten Stufe von Interaktionsmuster und was auch immer die Transformation für uns da bereithält, zu bewegen.
Finde ich sehr spannend. Also ich nehme jetzt gerade so ein bisschen mit, dass es auch einmal sprachlich natürlich dafür sorgt, also mit welchen Bildern haben wir Komplexität verbunden? Also dass man eigentlich auch sagt, so wenn wir sagen, ne, das ist unser Möglichkeitsraum, also das hat auch nichts mit Kontrollverlust zu tun, sondern eigentlich mit Impulsen folgen, Selbstregulierung, Interaktion fördern, das heißt ja eigentlich seinen Handlungsspielraum erweitern, heißt ja auch im Unternehmen, wie du sagst, eigentlich produktiver sein, weil wir eben vielleicht schneller entscheiden können, weil die Menschen viel eher annehmen und wissen, wie sie reagieren und entscheiden können, aus ihrem Impuls heraus. Das finde ich total, total logisch. Das heißt aber, da müssen wir tatsächlich viel machen, um auch, sage ich mal, mit anderen Bildern da zu arbeiten. Also auch sprachlich, das ist ja auch immer so mein Thema, das ist ja auch stark dein Thema. Also wie man eben auch sprachlich Bilder schafft, um das im Kopf umzuprogrammieren. Ne? Also dieses ganze Ding. Und dieses Thema Kontrollverlust, das finde ich nochmal ganz wichtig. Ich glaube, das ist doch eine der größten Sorgen, die ich zumindest in Unternehmen immer wieder feststelle, wenn es darum geht, etwas Neues auszuprobieren, sei es eben jetzt sich mit KI auseinanderzusetzen, sei es sich auf LinkedIn sichtbar zu machen. Da ist immer das Erste, was ich so mitbekomme, ist plötzlich diese Angst, diesen großen Schritt zu machen vor Kontrollverlust. Empfindest du das auch als ein Hemmschuh oder als eines der Vorbehalte, wenn es darum geht, Transformationen anzustoßen und etwas auszuprobieren, das man bisher vielleicht noch nicht gemacht hat?
Ja, das sehe ich durchaus auch so. Dabei muss man sagen, es ist natürlich völlig verständlich und in vielerlei Hinsicht auch richtig, dass man die Kontrolle nicht verlieren möchte. Mhm. Das ist ja, klar. Ne? Also ohne Kontrolle gibt es keine menschliche Freiheit. Ne? Also so. Insofern ist das schon durchaus verständlich und es ist auch richtig, dass man natürlich als eine Organisation, die vielleicht seit langer Zeit sehr erfolgreich gearbeitet hat, dass man jetzt unter veränderten Bedingungen nicht plötzlich alles über den Haufen schmeißen will. So, das ist auch verständlich. Es ist auch so aus einer analytischen Perspektive, wenn man sehr klar vorgehen will, ist es auch verständlich, weil wenn ich jetzt etwas verändern will und ich ändere jetzt sozusagen alle Schrauben gleichzeitig, dann weiß ich am Ende gar nicht mehr, was hat jetzt was gebracht und was hat jetzt nichts gebracht. Insofern, ich möchte erstmal kontrolliert an einer bestimmten Stellschraube etwas ändern und dann zu sehen, okay, ist das denn gut und bringt das was oder nicht und geht das in die richtige Richtung? Und wenn das funktioniert, dann mit anderen Schrauben nach und nach und so. Ich denke aber, dass unter den heutigen Bedingungen dieser Ansatz schwer ist, so durchzuführen, weil eben viele Dinge gleichzeitig funktionieren und da muss man häufig schon auch einfach Mut aufbringen, um einen Schritt zu gehen, der vielleicht erstmal ungewohnt ist. Denn so richtig alles das, was ich gerade beschrieben habe, ist, so ist es eben doch so, dass unter veränderten Bedingungen ganze Handlungssysteme oder Organisationsstrukturen eben auch unangemessen oder einfach problematisch sein können. Und wenn man vor allen Dingen, wenn man seit längerer Zeit, sagen wir mal seit 10, 15 Jahren, von Transformation redet und wir müssen was verändern und man ist nach diesem klassischen Modell vorgegangen und man merkt aber, irgendwie kommt man da nicht weiter. Es bringt irgendwie nichts. Dann ist es ja auch durchaus rational zu sagen, okay, dann müssen wir offensichtlich eine grundlegendere Frage stellen und eben an grundlegendere Prozesse und Strukturen einmal heran. Aus meiner Sicht heißt das trotzdem nicht, dass man natürlich jetzt von einem Tag auf den anderen alles über den Haufen schmeißt, aber dass man sich schon auf einen anderen Weg einlässt. Und wenn der so gestaltet ist, dass man Schritt für Schritt merkt, dass dieser Kontrollverlust, den man da befürchtet, vielleicht gar nicht so kommt, dann fasst man ja vielleicht auch etwas mehr Zuversicht und Zutrauen und Mut. Denn aus meiner Sicht ist das, was ich eben beschrieben habe, zum Beispiel mit dem Wandel in einer Organisation von Kundenkommunikation, ist ja nicht das Aufgeben von Kontrolle, so als würde die Geschäftsführung jetzt die Kontrolle aufgeben, sondern es geht darum, die Kontrolle anders zu verteilen. Dass man unter den Beteiligten eine gemeinsame Kontrollinstanz etabliert, wo jeder versteht, worum es geht und dann auch bereit ist, sich selbst zu regulieren. Nicht nur von einer externen Instanz Befehle empfängt, kontrolliert wird und dann sozusagen selbst gar nicht mehr aktiv urteilt, sondern nur noch immer Rückfrage stellt, war das jetzt richtig, war das jetzt falsch, was steht im Handbuch, sondern in der Lage ist, wirklich eine Selbstregulation zu etablieren. Das funktioniert aber nur, wenn die Menschen entsprechend einbezogen sind in die Prozesse. Und das ist faktisch wirklich auch für die ökonomischen Hardliner, dass es funktioniert. Das zeigt zum Beispiel die Forschung von Eleanor Ostrom, die den Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaft bekommen hat, ja, für ihre Forschung zu den Commons, also zu den Gemeinressourcen,
ja.
Die über viele, viele Jahre ja Projekte gemacht hat, mit wirklich erstmal auf kleiner Skala, aber ganz lebensnah, also zum Beispiel Fischer in einem Dorf an der Küste, die sich über die Fischgründe streiten und die dann eben drohen, in diesem Wettkampf das Ganze zu überfischen, so dass am Ende nichts mehr für alle da ist.
Ja.
Und die so Prinzipien herausgearbeitet hat, wie man solche Regelungen finden kann, sodass die Fischgründe erhalten bleiben und alle dann eben auch nachhaltig damit leben können und sich dabei eine Einigung vollzieht, wo sich alle auch gegenseitig kontrollieren, sodass das Ganze auch nicht von der Polizei oder dem Staat oder so in irgendeiner Weise noch kontrolliert werden muss, sondern das ist einfach ein lokales Community-System, was dann funktioniert. Also so etwas funktioniert tatsächlich, das gibt es nachgewiesenermaßen, wenn man den Prozess, um dahin zu kommen, einigermaßen gut steuert. Also insofern plädiere ich immer dafür, selbst wenn es vielleicht in Unternehmen mit einer klassischen Struktur vielleicht manchmal anders laufen sollte, dann liegt das vielleicht auch einfach daran, dass diese Struktur eben bestimmte Arten von Menschen auch nur produziert sozusagen oder zulässt oder ne, und dann, ja, vielleicht ist es einfach mal an der Zeit, ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen, ohne dass das sofort heißen muss, wir machen jetzt nur flache Hierarchien und so weiter. Das ist damit ja gar nicht gemeint. Es kann durchaus noch Hierarchien geben, nur kommt da eine andere Ebene mit rein. So auf menschlich, auf Augenhöhe bestimmte Verabredungen zu treffen und dann vertrauenswürdig miteinander zu handeln.
Ja, also ich glaube, also ich persönlich empfinde das so, dass es immer gut ist, wenn es so einen bestimmten Rahmen gibt. Ja, einen bestimmten Rahmen, bestimmte Aufgaben, die verteilt sind. Jetzt muss ich gerade gucken, wie ich den Bogen nochmal einmal schlage, weil das war jetzt auch sehr komplex und da sind wir ja schon sehr also komplex, aber auch konkret, dass wir schon mal Beispiele gegeben haben, wo wir was ändern müssen. Kommunikation spielt ja auf jeden Fall eine Rolle, die sich vielleicht verändern muss. Dann das gegenseitige Vertrauen, auch in seine eigenen Kompetenzen und diese Gewohnheiten, die wir, also irgendwie denke ich immer so, du hast ja vorhin auch nochmal das Wort ungewohnt mit reingebracht, wenn etwas ungewohnt ist. Wie lange ist etwas ungewohnt? Wir brauchen ja Gewohnheiten, um da auch wieder effizient zu sein. Aber wie können wir, also was wäre für dich eine Kompetenz, wo du sagst, das ist die beste Kompetenz, um sich an diese ständige Veränderung zu gewöhnen? Dass wir das, dass sich das uns nicht mehr so viel Kraft raubt, dass wir uns da leichter reinfühlen und sagen, da können wir viel leichter damit umgehen, weil es uns nicht mehr so anstrengt.
Ich würde sagen, erstmal, man muss nicht bei allem mitmachen.
Okay, das ist nochmal gut.
Also so eine Art Praxis für sich zu etablieren, um zu klären, welche Gewohnheiten man wirklich etablieren möchte und in welchem Maße und was einem da etwas wirklich bringt. Dafür brauchen wir ein bisschen ungestörte Zeit. Ne? Das geht auch im Gespräch mit anderen. Man kann es auch beim Spaziergang machen oder beim Glas Wein in der Badewanne oder ich weiß nicht. Aber so etwas sollte man regelmäßig machen. Denn was wir dann tun müssen, ist, dass wir nicht nur über eine Gewohnheit mal so nachdenken und finde ich das gut oder nicht, sondern wir müssen überlegen, also ganz viel aus der Vergangenheit, was war mir wichtig, jetzige Aspekte meines Lebens, was ist mir da alles wichtig, wo möchte ich hin und welche Menschen sind wichtig für mich und so weiter, um dann zu schauen und mit sich im Kontakt auch zu sein, also mit dem eigenen Bauchgefühl und so, wie man so sagt, um zu schauen, was möchte ich wirklich und wie geht's mir gut dabei auf dem Weg, das zu tun. Ich glaube nach wie vor, Gewohnheiten sind wahnsinnig wichtig für uns. Die machen uns zum Beispiel effizient. Also jeder kennt das bei der eigenen Routine im Bad beispielsweise. Das ist einfach sehr schnell, wenn man genau weiß, welcher Handgriff nach welchem folgt. So ist das in vielen anderen Dingen. Man darf natürlich nur nicht unflexibel werden. Und deswegen glaube ich, so eine Ebene des Nachdenkens darüber zu etablieren, das kann ich wirklich empfehlen. Ich selbst tue das sehr über das Schreiben. Und da würde ich auch empfehlen, einfach loszuschreiben und nicht zu denken, das muss jetzt toll klingen oder wie auch immer, einfach loszuschreiben. Für diejenigen, die da eher einen anderen Weg suchen, kann man alternativ auch das eigene Sprachmemo am Handy zum Beispiel anschalten und dann mit einer Frage losgehen und vielleicht zum Beispiel einen Spaziergang machen oder im Zimmer auf und ab gehen oder so. Und dann einfach mal wirklich darüber sprechen und reflektieren und alles sagen, ohne Selbstzensur. Man muss es ja nie jemandem zeigen. Genau, und darüber tatsächlich zu einem vorläufigen, ist es ja immer, Urteil zu kommen, sollte ich das machen oder sollte ich das nicht machen?
Also gut mit sich in Kontakt sein. Also das habe ich hier auch nochmal, das hatte ich für mich nochmal aufgeschrieben. Tatsächlich habe ich hier in meinen Notizen, was ich dich fragen wollte, ganz am Ende, und das finde ich jetzt gerade spannend, dass du da genau hingekommen bist, das haben wir nämlich nicht besprochen. Ich habe geschrieben, wie finden wir unseren Weg und eine Richtung, wie können wir uns alle miteinander verbinden und wie bleiben wir dabei selbst mit uns in Verbindung in diesem ganzen Thema Komplexität. Und das hast du jetzt ja gerade ganz wunderbar beschrieben, indem du einfach sagst, losgehen, fang an ein bisschen zu schreiben, fang an zu reflektieren, mach's aber auch nicht zu kompliziert, was jetzt nicht komplex heißt, mach nichts zu kompliziert, triff Entscheidungen und ich glaube, die Grundlage, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist immer auch meine eigene Ethik, mein eigenes Werteverständnis. Ich glaube, wenn man das so für sich klar hat, profitiert erstmal mein Umfeld, glaube ich, ganz gut davon. Aber ich selber auch, weil ich dann ganz effizient Entscheidungen treffen kann und das unabhängig davon, wie komplex eigentlich die Welt ist. Also für mich nehme ich jetzt nochmal mit aus dem Gespräch, dass Komplexität nichts ist, wovor wir Angst haben sollten, sondern es ist die Grundlage unseres Seins, dass wir uns das bewusst machen müssen, dass die Welt komplex ist und dass wir Einfluss haben und dass das eigentlich unser Möglichkeitsraum ist und dass wir uns darauf freuen dürfen, dass wir das vielleicht jetzt noch sichtbarer machen können, was eigentlich unser Handeln für eine Auswirkung hat. Und da wäre mein Wunsch persönlich, dass wir da den Fokus vielleicht auch immer darauf legen, was es für positive Auswirkungen hat, was wir tun, weil ich merke einfach so in der Medienlandschaft und wenn ich was lese, dass wir immer den Fokus darauf legen, dass ein Handeln eine negative Auswirkung hat. Und ich glaube, dass wir uns sehr gut damit tun und daran täten, wenn wir dem Ganzen ein bisschen mehr Raum geben und zeigen, wo unsere Handlung in dieser komplexen Welt eigentlich etwas Positives bewirkt. Also das wäre so mein Wunsch, den ich hätte. Vielleicht kannst du den auch mitnehmen in deine ganzen Gespräche. Du hast ja auch viele Kontakte zu Entscheidungsträgern. Ich sehe auch, du bist jetzt auch wieder bei einigen Vorträgen in nächster Zeit. Genau, das ist so mein Schlusswort, was ich geben wollen würde. Und jetzt würde ich dir noch ein Schlusswort geben, mit dem du uns in diese komplexe Welt entlässt.
Ja, ich möchte vielleicht anschließen an das, was worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben. Ist das überhaupt was Schlechtes oder was Gutes? Denn die unbefriedigende Antwort ist ja immer, kommt drauf an. Aber in dieser Antwort liegt auch eine Möglichkeit. Und zwar möchte ich da kurz eine Übung teilen. Das ist eine sehr alte Übung aus der Ethik der Stoa. Man findet das bei Marcus Aurelius zum Beispiel, ne, dem römischen Kaiser, der ja auch einer der bedeutenden Stoiker gewesen ist. Und zwar so uns als die Begegnung mit dem, was uns da entgegenkommt und wo wir vielleicht erstmal so diesen Impuls haben, boah, das ist echt derbe komplex und so, das auch als eine Übung zu begreifen. Und dazu gehört, dass wir morgens, wenn wir also aufstehen und in den Tag gehen und aus der Tür gehen oder den Rechner anschalten oder was auch immer, dass wir dann nicht in diese Falle tappen, sozusagen, hoffentlich kommt das heute nicht. Hoffentlich ist das jetzt nicht so komplex heute. Und wenn es dann auftritt, dann sind wir so völlig überrascht und oh nein, und da ist es wieder, oh, das ist wieder diese Komplexität. Was er vorschlägt, ist zu sagen, geh doch mit dieser Haltung da raus, ja, also das, was mich da dran nervt vielleicht oder wo ich mich überfordert fühle, das wird heute wieder passieren. Das wird passieren. Das wird einfach kommen. Und wenn ich das schon weiß und es quasi erwarte, dann muss ich in der Situation ja nicht so völlig überrascht reagieren und oh Gott, ich hatte gehofft, dass das nicht passiert und jetzt ist es wieder, verdammt nochmal, sondern ich warte ja darauf. Und wenn das dann kommt, dann trifft ja meine Erwartung zu, dann habe ich ja richtig gelegen. Und dann kann ich das eigentlich mehr so aus so einer Übungshaltung mehr so begrüßen und sagen, ach ja, guck mal, da ist es wieder. So, was wäre denn jetzt eine gute Haltung? So, jetzt möchte ich mal rausfinden, was hat es denn damit Aufsicht und auf sich? Und das ist genau diese Öffnung, über die wir auch gesprochen haben, dass Komplexität ja auch ein Möglichkeitsraum ist.
Ja.
Vielleicht sind das positive Dinge am Ende, negative Dinge, das ist ja noch gar nicht klar. Nur wenn ich mit der negativen Haltung rangehe, dann gehen mir die positiven Dinge vielleicht verloren. Wenn ich jetzt mit einer blauäugig positiven Haltung überall rangehe, dann übersehe ich vielleicht auch mal Risiken. Insofern in dem Moment so eine Offenheit für diesen Möglichkeitsraum zu entfalten. Das ist eigentlich der Start, um dann auch meinen Geist wirken zu lassen, Bauchgefühl. Wir können ja unglaublich komplexe Dinge in Sekundenbruchteilen erspüren. Ja, wir müssen eine halbe Stunde reden manchmal, um zu erklären, was da alles jetzt eine Rolle gespielt hat. Aber wir haben so ein Grundgefühl, ne? Wenn jemand einfach sagt, wie geht's dir? Und denn, wenn du jetzt aufrichtig antwortest, musst du nicht erst alles durchanalysieren und durchrechnen, um irgendwie, sondern du kannst das dann nach einer Sekunde quasi, kannst du das aus so einem inneren Impuls heraus sagen. Und das ist eine unglaubliche Fähigkeit, die wir Menschen haben. Und diese Übung, die ich gerade erzählt habe, die hilft uns vielleicht, das so ein bisschen zu öffnen, wenn wir mit Komplexität zu tun haben und darin diese Möglichkeiten dann auch zu finden.
Das finde ich eine schöne Übung. Und da würde ich jetzt meinen Zuhörerinnen und Zuhörern wünschen, dass sie ihren Möglichkeitsraum erweitern und die Komplexität, wenn sie jetzt aus der Tür gehen oder den Podcast ausmachen oder sich wieder an den Rechner setzen, da ganz offen rangehen und sagen, herzlich willkommen, Komplexität, was machen wir heute mit dir? Ich danke dir für diesen tollen Austausch, für das Thema Komplexität und bin ganz gespannt, wo wir dich erleben, was du noch so machst. Also wir folgen dir, ich folge dir auf jeden Fall auf LinkedIn, das ist ja meine Lieblingsplattform, da treffen wir dich. Ich weiß nicht, ob du noch einen Newsletter hast, deinen Podcast, glaube ich, den du vielleicht nochmal wiederbelebst, was weiß ich, lass uns überraschen. Aber auch die anderen Folgen von dir, glaube ich, sind immer noch relevant und kann man sich anhören. Also da lausche ich auf jeden Fall nochmal rein und freue mich, dass wir uns hier in der Funkenflugstunde getroffen haben. Ich wünsche dir noch eine, ja, komplexe Woche.
Ja, vielen Dank. Das gebe ich gerne zurück und ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Free Audio Post-Production by Alphonic.com.